Porta, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir haben was zu feiern, denn in diesem Jahr wird der Trierische Volksfreund 150 Jahre alt.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, habt ihr gehört, 150 Jahre alt sind wir mittlerweile.
1875 wurde der Verlag in Trier nämlich gegründet. Eine irre lange Zeit. Aber was bedeutet eigentlich der Name Volksfreund und wo kommt der her? Denn damals, vor 150 Jahren, gab es noch viele andere Zeitungen, die den Namen Volksfreund trugen. Sogar in den USA. Miguel, du hast ziemlich viel zu dem Thema Volksfreunde in aller Welt und auch bei uns in Trier herausgefunden. Tatsächlich so viel, dass wir damit ganze 2 Podcast-Folgen dieses Mal füllen. Heute reden wir vor allem darum, warum heißt der Volksfreund in Trier eigentlich Trierischer Volksfreund? Und in unserer 2. Folge geht es tatsächlich um einen der anderen Volksfreunde in Übersee, wo ein Mann aus der Region Trier tatsächlich Editor und sogar Präsident war.
Erstaunlicherweise, Alexander, du hast es gerade angesprochen, wir sind nicht der einzige Volksfreund.
Weißt du ungefähr, wie viele Volksfreunde es gab zu der Zeit?
Es müssen schon mal rund 20 gewesen sein. Wenn man auf Wikipedia mal den Begriff eingibt, dann tauchen da direkt etliche auf. Sucht man in anderen Wikipedias, also von Italien oder Spanien, tauchen die auch auf. Dann ist es zum Beispiel der Amigo del Pueblo, ne, der Freund des Volkes. Also wirklich breit gefächert.
Ja, um zu erklären, woher auch dieser Name stammt, müssen wir erstmal verstehen, was ging 1875 eigentlich ab in Deutschland? Wie war da die politische Lage?
Ja, also wir haben zu dem Zeitpunkt ein Deutschland, was seit wenigen Jahren wiedervereinigt ist. Das sogenannte Deutsche Reich unter Führung der Preußen in Berlin, also preußischer König, sind Protestanten. Die beherrschen also nach einem Krieg gegen Frankreich ganz Deutschland zusammen mit den süddeutschen Staaten, Bayern, Baden zum Beispiel. Und Trier ist halt Teil dieses Preußens. Trier ist preußisch, wie das gesamte Rheinland. Preußen selber ist ansonsten sehr protestantisch. Das heißt, es gibt hier einen Konflikt. Im Jahre 1875, der preußische Staat unter Reichskanzler Bismarck, der versucht, den Einfluss der Katholiken zurückzudrängen. Denn die Katholiken hörten halt nicht nur auf den König in Berlin, sondern auch auf den Papst in Rom. Ultramontan nennt man das. Naja, und da gab es halt hier Konflikte in Trier. Hier ist zum Beispiel der Trierer Bischof, der ist ins Gefängnis geworfen worden, ein Jahr zuvor. Zugleich ist das aber auch eine Zeit, die in Deutschland von Aufbruch geprägt ist. Stichwort Industrialisierung, ein Bauboom, allerdings nicht zunächst in Trier. Trier liegt in einer Randlage. Wir sind ja am Rand der Grenze. Wir sind Garnisonsstadt mit 19.000 Einwohnern. Und das dauert hier, bis es hier so vorankommt. Also bezeichnenderweise von 1875, etwa, ich glaube, 5 Monate bevor der Verlag unseres Volksfreundes gegründet wurde, da ist erst die sogenannte Mahl- und Schlachtsteuer in Trier abgeschafft worden, die bis dato an den Grenzen von Trier, nämlich an der mittelalterlichen Stadtmauer, erhoben wurde. Und die ist erst danach dann Stück für Stück abgerissen worden. Also das ist wirklich noch ein Relikt aus der Vergangenheit gewesen.
Und wie ging es damals zu der Zeit der Presse? Wie frei war die damals?
Die war theoretisch frei. Also es gab tatsächlich ein Pressegesetz im Deutschen Reich.
Seit wann?
Seit Gründung des Deutschen Reiches, also 1871. Es hatte davor natürlich auch immer wieder Presse gegeben, aber auch eben auch immer wieder Zensur. Das ist ja da gar nicht so lange her, zu diesem Zeitpunkt, an dem in Deutschland ja eine Revolution gestartet worden war, 1848, wo es dann auch jede Menge Zeitungen gab. Übrigens da auch schon Volksfreunde. Und diese Zeit ist dann aber kurz danach wieder vorbei. Die Revolution ist gescheitert. Stattdessen gibt es halt dann eine Gründung des Deutschen Reiches, allerdings unter preußischer Führung, also mehr autoritär. Und das bedeutete auch, dass es tatsächlich mehrere Zeitungen gab, auch damals in Trier. Also der Volksfreund, heute sagt man immer so, wir seien Monopolist und so, weil wir die einzige Zeitung seien. Das stimmt so nicht ganz. Aber damals war der Volksfreund eher eine kleinere Zeitung.
Wie viele gab es denn hier in Trier?
Oh, es gab zum Beispiel die Neue Mosel-Zeitung. Es gab die Trierische Zeitung und eher so national-liberal eingestellt, also auf Seiten des preußischen Staates. Der Bismarck hat ja versucht, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen, zum Beispiel indem er gesagt hat, Schulen stehen unter staatlicher Aufsicht, nicht unter kirchlicher Aufsicht. Die haben das zum Beispiel unterstützt. Auf der anderen Seite gab es dann aber die sogenannte Trierische Landeszeitung. Die wurde von einem Kaplan geführt und die war zum Beispiel halt eben voll auf der Linie der Katholiken. Und da, wie gesagt, mittendrin taucht jetzt also der Volksfreund auf.
Beziehungsweise erstmal nicht ganz unter dem Namen Volksfreund. Zuerst war es ja das Trierer Anzeigenblatt. Später wurde das Blatt umgetauft zum Trierischen Volksfreund.
Ja, und am Anfang ist es natürlich jetzt keine umfangreiche Zeitung, wie wir sie heute kennen. Damals waren das 4 Seiten.
Wir haben ja tatsächlich auch glücklicherweise die erste Ausgabe hier in so einem riesigen Band. Ich zerr den mal hier rüber, das ist ganz schön schwer, das Ding. Das sind auch sehr alte Seiten, also ich habe auch ein bisschen Angst, dass das Ganze hier auseinanderfallen könnte.
Ja, pass auf, also sonst kriegen wir Ärger mit der Chefredaktion.
Und das sind eigentlich nur 4 Seiten, 2 davon Anzeigen. Es ist eigentlich eine halbe Seite Zeitung, 1,5 Seiten Roman, der immer weiter fortgesetzt
wird. Damals sehr populär, ja.
Und was mir aber direkt auffällt, der Schriftzug hat sich in 150 Jahren nahezu gar nicht verändert.
Ja, also der wirkt in der Tat für manche Leute außerhalb von Trier mitunter wahrscheinlich befremdlich nach dem Motto, was habt ihr denn da für eine alte Zeitung? Und dann auch noch der Name Volksfreund. Hallo, da denkt wahrscheinlich jeder so, kommen die etwa aus der Nazi-Ecke oder wie? Aber das stimmt nicht. Tatsächlich sind wir alles andere als rechts. Ultralinks sind wir aber auch nicht.
Und woher genau stammt jetzt dieser Name Volksfreund und warum hat das Trierer Anzeigenblatt sich damals gedacht, den Namen wollen wir auch haben?
Ja, also zum einen, der Name Volksfreund ist tatsächlich zu der Zeit, als unser Volksfreund erscheint, schon relativ alt. Also schon sehr im Gebrauch bei etlichen anderen Zeitungen. Und der kommt aus der Zeit der Französischen Revolution. Die Französische Revolution 1789 bis etwa 1799, also sagen wir Pi mal Daumen, 80 Jahre zuvor, löst ja Schockwellen in ganz Europa aus, verändert die Gesellschaft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und da gab es entsprechend auch schon Zeitungen, die da entsprechend für oder gegen agitiert haben. Und eine von denen, die für die Revolution und gegen die Gegner der Revolution teilweise extremst agitiert hat, war L'ami du peuple, der Freund des Volkes oder Volksfreund von Jean-Paul Marat. Und Jean-Paul Marat, das war ein Revolutionär. Wie gesagt, der war nicht zimperlich, der forderte auch tatsächlich die Verfolgung politischer Gegner, also so ganz harmlos war der auch nicht. Und die Zeitung ist 3 Jahre lang erschienen, im sogenannten Oktavformat, also etwas kleineres Format, ich glaube bis zu 8 Seiten. Sowas wie heute darf man sich nicht vorstellen, das war eher so eine Art durchlaufender Fließtext, auch ohne Überschriften und so weiter. Ich habe da mal reingeschaut, alles natürlich auf Französisch. Ja, und das Schicksal von Jean-Paul Marat, Alexander, ist dir das bekannt?
Nee, sagt mir nichts.
Das war der Revolutionär, der immer wieder in der Badewanne sitzen musste. Der hatte eine Hauterkrankung und in eben einer solchen Badewanne sitzen wurde er dann eines Tages aufgesucht von einer jungen Frau, die halt gegen ihn eingestellt war, weil er halt eben ihre politischen Freunde verfolgte. Charlotte Corday. Und die hat es geschafft, Zugang zu ihm zu bekommen, zu seiner Wohnung und hat ihn dann in ein Gespräch verwickelt. Er saß in der Badewanne und dann holt sie ein Messer hervor, ein Dolch und sticht ihn da im Bereich des Schlüsselbeins mehrmals ein, also zwischen Hals und Herz. Und er verblutet.
Absolut brutal.
Ja, sie ist auch guillotiniert worden, wie man damals so gesagt hat. Das heißt, sie ist hingerichtet worden mit dieser neuartigen Todesmaschine, die es ja übrigens auch in Trier gegeben hat. Und diese Szene, die Ermordung des Jean-Paul Marat, die hat dann später ein Maler, auch damals ein Freund der Revolution, verewigt sozusagen. Sein berühmtes Bild kann man sich heute, ich glaube, in Brüssel anschauen, wie er da liegt in der Badewanne. Er hält, glaube ich, noch ein Schriftstück in der Hand und er verblutet halt eben. Genau. Ja, und dieser Volksfreund war dann halt dann eben offenbar ein Vorbild für andere Revolutionäre. Das geht auch schon direkt zeitnah los. Also noch im Jahre 1793 in Mainz, gerade von den französischen Revolutionären erobert. Da erscheint auch eine Zeitung und die heißt die Neue Mainzer Zeitung oder der Volksfreund. Da heißt es dann auch direkt in dem ersten Satz, die Pressefreiheit herrscht endlich innerhalb dieser Mauern, wo die Buchdruckerpresse erfunden worden ist, in Mainz mit Gutenberg. Hat sich aber nicht lange gehalten, denn Mainz ist zurückerobert worden, also ist die Zeitung eingestellt worden. Oder es gab in der Schweiz den helvetischen Volksfreund, auch so in dieser Linie, ne? So Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und wenn man das nur so weiterverfolgt, du hast ja gefragt, warum haben wir diesen Namen? Wie gesagt, er kommt einerseits, wenn man so will, aus einer linken Ecke. Es hat zum Beispiel im Laufe des 19. Jahrhunderts in Deutschland mehrere Zeitungen gegeben, die standen der Sozialdemokratie nahe, der SPD. Die ist ja dann ab den 1870er Jahren dann allmählich groß geworden. Da gab es also mehrere Zeitungen und die hießen auch alle der Volksfreund. Und wenn man noch weiter voranschreitet in der Geschichte, dann findet man zum Beispiel auch in Spanien eine Zeitung, die heißt El Amigo del Pueblo, also der Freund des Volkes, von Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg. Die haben dann natürlich dann berichtet, wie sie da gekämpft haben und versucht haben, die Faschisten zurückzudrängen. Das ist der Volksfreund.
Also steht der Name Volksfreund vor allen Dingen für eine freie Presse, die frei ist von der Zensur des Staates und gleichzeitig auch, ja, demokratische Ideologien unterstützt.
Wenn man so will, ja, genau. Es gab auch Zeitungen, die auch diesen Titel trugen im Laufe des 19. Jahrhunderts, die nicht links waren. Die waren zum Beispiel gegründet von einem Orden oder von einem Bischof. In Luxemburg zum Beispiel, das ist ja bei uns hier um die Ecke, da gab es im Jahre 1848, wir erinnern uns, die Deutsche Revolution und so, auch in Luxemburg gab es da entsprechende Unruhen. Da ist auch ein Volksfront gegründet worden, unter anderem übrigens von einem Trierer Rabbi, Samuel Hirsch. Der ist nicht unbekannt bei uns in der Region. Der hat den mitgegründet und Diese Zeitung gab sich staatstreu, also Freiheit, aber auch staatsordentlich sozusagen. Dann gab es einen Volksfreund, ich habe das mal rausgesucht, in Schweden. Ich habe das hier mal mitgebracht.
Wie nennt sich Volksfreund auf Schwedisch?
Folketsven. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, meine Kollegen, die Schwedisch sprechen, zerreißen mich jetzt nicht. Das ist die hier. Ich halte die jetzt gerade mal hier hoch neben dem Mikrofon. Folketsven, also Volksfreund. Damals, ich habe es recherchiert, von einem Mann namens Johan Alfred Almqvist herausgegeben, um 1880 in Gävle. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo Gävle liegt.
Ich auch nicht, aber okay. Wahnsinn.
Sollten wir noch recherchieren. Und der Freund des Volkes las ich in einer Anzeige, also auf Schwedisch, der sei unbestechlich, aufgeschlossen, unabhängig. In der Beschreibung wiederum steht dann drin, Folketsven entwickelte sich zu einer Klatschzeitschrift, in der Almqvist berühmte Persönlichkeiten des Ortes unter falschen Namen angriff. Die Zeitung hat sich auch nur 6 Jahre gehalten und er musste dann ins Ausland fliehen, in die USA.
Also nicht alle Volksfreunde haben den Zahn der Zeit überstanden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt außer uns nur noch wenige Volksfreunde tatsächlich. Aber das Spannende ist, deswegen für alle, die sich dafür interessieren, viele dieser Zeitungen sind digitalisiert worden. Die findet man im Netz und man kann die auch dort nachlesen. Nicht alles leider, aber doch eine ganze Menge. Es gab zum Beispiel auch in Argentinien einen Volksfreund für die deutsche Gemeinschaft dort. Der ist von einem Kloster gegründet worden. Der argentinische Volksfreund, so hieß der wirklich. Den hat es wohl auch noch lange Zeit gegeben. Ich habe da im Internet Berichte gefunden, dass der auch wohl nochmal digitalisiert worden ist auf CD-ROM. Die Websites, die darauf verweisen, funktionieren alle natürlich auch wieder nicht mehr. Also so viel zum Thema, alles ist auf ewig im Internet gespeichert. Aber den hat es tatsächlich gegeben. Und der zum Beispiel war in den 30er Jahren, als dann die Nazis in Deutschland an die Macht kamen und natürlich auch dann die Deutschen im Ausland sich für sowas begeistern konnten, leider, der war dann zum Beispiel dann auch echt antisemitisch eingestellt, dieser argentinische Volksfreund.
Wir merken also, obwohl alle Zeitungen denselben Namen trugen, hatten die ideologisch nicht immer dieselbe Linie. Aber der Trierische Volksfreund hat auch direkt in der ersten Ausgabe klargemacht, wofür er steht. Da gibt es einen kleinen Absatz in der ersten Ausgabe. Was genau steht da?
Genau, wir haben es ja vorhin erwähnt, wir waren ursprünglich das Anzeigenblatt und dann zum 1. Oktober 1878 wurden wir dann halt in Trierischer Volksfreund umbenannt. Dazu muss man wissen, der Volksfreund ist ja von 2 Männern gegründet worden. Also die hatten eine Druckerei übernommen, schon bestehende Druckerei in der Fleischstraße in Trier. Nikolaus Koch und Nikolaus Philippe, die waren so um die 30, waren Buchdrucker. Und die sind, wie gesagt, zunächst mal mit dem Anzeigenblatt gestartet. Die haben zunächst mal in ihrer Druckerei auch eine andere Zeitung gedruckt im Auftrag, den Eucharius, das war ein Sonntagsblatt. Und aus diesem Anzeigenblatt beschließen also diese beiden jungen Trierer, wir machen eine richtige Zeitung draus. Wie gesagt, war nicht die erste Zeitung in Trier, großer Konkurrenzkampf, da geht es ja auch um Anzeigen, Werbung und Anzeigengewinnung. Ja, und dann haben die halt dann eben erklärt, in einer Beilage, der Volksfreund wird von denselben Grundlagen wie das Anzeigenblatt geleitet werde. Er soll nämlich ein billiges Organ, in diesem Fall also ein günstiges Organ, zur Verbreitung von Geschäfts- und sonstigen Anzeigen sein und zugleich eine angenehme Unterhaltungslektüre bieten. Du hast ja gerade auf den Fortsetzungsroman hingewiesen. Er wird nicht nur wie bisher lokale und sonstige vermischte Nachrichten und Artikel unterhaltenden und belehrenden Inhalts, sondern auch fesselnde und sittlich reingehaltene Erzählungen bringen. Und dann heißt es weiter unten, ferner haben wir uns vielfachen Wünschen entsprechend entschlossen, die Politik nicht ganz unberücksichtigt zu lassen. Das stimmt auch, wenn man so reinschaut. Und dann kommt der entscheidende Satz. Wir werden uns jedoch nicht in die Partei- und Meinungskämpfe in den allseitig erbittert geführten Streit einlassen, sondern objektiv und leidenschaftslos die wichtigsten Tagesneuigkeiten an der Spitze des Blattes zusammenstellen und wöchentlich eine populär geschriebene, kurze, aber übersichtliche politische Rundschau veröffentlichen.
Waren die politischen Streits damals in Trier denn so heftig?
Das ist dieser besagte Kulturkampf, der Streit zwischen Katholiken und dem Staat. Die eine Zeitung ergreift Partei für die Kirche, die andere Zeitung ist voll dagegen. Eine Zeitung musste auch da ihre Erscheinung einstellen, die Neue Mosel-Zeitung. Also harte Bandagen. Und der Volksfront kommt also da neu rein als neues kleines Blatt, was er erwähnt, 4 Seiten, und hat sich da irgendwie behauptet.
Ich finde es auch total spannend, was hier alles drinsteht. Das sind wirklich Berichte vom neu gewählten Deutschen Reichstag zum Beispiel oder auch von der Kriegsfront in Russland ist das hier, glaube ich.
Mhm, ja.
So wirklich kleine Berichte und die ja auch wirklich einen kleinen Teil einnehmen der Zeitung. Also der Roman ist wirklich doppelt so viel wie die Nachrichten. Interessantes Konzept und natürlich sehr, sehr viele Anzeigen. Hier werden zum Beispiel Stellen gesucht, mehrere junge anständige Leute, welche beim Militär gedient und gut Zeugnisse aufweisen, auch zum Teil in Gartenarbeit erfahren, für gleich mehrere junge Leute als Bedienstete, Kutscher oder Hausknechte. Näheres im Geschäftsbüro Fahrstraße 82.
Das muss man sich ja auch vorstellen. Es gab, das Telefon ist damals ja erst erfunden worden. Also ich glaube, Graham Bell hat das Patent für das Telefon erst 1876 angemeldet in den USA. Das heißt, wenn du jemandem was mitteilen wolltest oder kommunizieren wolltest, dann hast du es entweder halt face-to-face gemacht. Trier war jetzt nicht so groß, hatte 19.000 Einwohner damals. Oder du hast halt so eine Anzeige geschaltet in einer der Zeitungen.
Das ist teilweise auch nur ein Satz. Ein anständiger Herr findet Kost und Logis in der Brüderstraße 113.
Ich glaube, die waren kostenlos, einzeilige. Das hatte ich irgendwo mal gelesen, genau. Also ich finde es auch immer sehr spannend, da mal reinzublättern. Welche Anzeigen hast du da noch entdeckt?
Es fällt zum Beispiel auf, dass Fietz auch vor 150 Jahren eine Riesenrolle gespielt hat. Damals als Apfeltrank, reiner süßer Apfeltrank, sowie täglich frischer Hasenpfeffer im Restaurant Zimmer. Am Viehmarkt gab es zum Beispiel.
Für Nicht-Trierer, der Wein des armen Mannes, ne? Fietz und halt zugleich Kultgetränk hier in der Region.
Oder eine andere Anzeige für Fietz zum Beispiel, der hat damals nur 20 Pfennig gekostet.
Verrückt, ne?
Das ist nicht viel. Oder zum Beispiel hier auf der rechten Seite haben wir die Fahrpläne der Eisenbahn. Da sind sämtliche Fahrpläne vom 15. Mai 1878 angegeben. Ich muss sagen, da sehe ich zum Beispiel auch Direktverbindungen von Trier nach Köln und nach Metz. Die haben wir teilweise heute nicht. Also das ist Wahnsinn.
Ja, dafür ist die Verbindung nach Koblenz noch nicht drin, denn die Bahnstrecke entlang der Mosel, über die heute ja viele Fahrradtouristen zum Beispiel auch mitfahren, die ist erst ein Jahr später eröffnet worden. Die hat zu dem Zeitpunkt also noch nicht existiert im Jahre 1878. Übrigens in dem Zusammenhang, das ist auch sehr spannend, ich habe ja am Anfang erwähnt, Trier ist zu den Jahren noch so ein bisschen am Rand der wirtschaftlichen Entwicklung und des Aufbruchs in Deutschland. Und damals gab es immer so die Hoffnung, wenn die Eisenbahn kommt, dann geht's auch uns besser und so, weil es gab auch nicht so umfangreich Industrie hier in der Region, beziehungsweise es gab sie, die Ledergerbereien, aber die waren gerade zu dem Zeitpunkt in der Krise. Und viele Trierer haben damals gedacht, wir müssten die Mosel kanalisieren, um halt eben tatsächlich Schiffstransporte zu ermöglichen. Und das ist zu dem Zeitpunkt alles noch Zukunftsdenken, erfolgt erst tatsächlich, ich glaube 70 Jahre später erst. Aber das war damals offenbar wohl ein großes Thema, habe ich in einem Buch zur Geschichte von Trier gelesen. Ich finde ja übrigens, Alexander, spannend an diesen früheren Ausgaben unserer Zeitung, die Fortsetzungsromane. Das wird auch so beworben nach dem Motto, für fesselnde Abendstunden in den langen Winterabenden gibt es also hier was vorzulesen. Aber Sie haben ja zum 1. Oktober ja groß angekündigt, es kommt ein neuer Roman namens Valeska. Tochter des, ich glaube, Räuberhauptmanns, die Tochter des Stadtkommandanten, glaube ich, heißt die, ne? Und die spielt in Russland. Und die ist nämlich von Wilhelm Koch verfasst. Und Wilhelm Koch ist nicht verwandt mit unserem Nikolaus Koch. Aber Wilhelm Koch war ein Kölner Mundartdichter und Autor, damals in der Epoche. Und warum auch immer hat es ihn zu dem Zeitpunkt auch nach Trier verschlagen und er war Redakteur bei einer Zeitung, die ich vorhin erwähnt hatte, die aber dann eingegangen ist, nämlich die Neue Mosel-Zeitung. Und den Job hat er aber wieder aufgegeben und ist wieder zurückgegangen nach Köln, ist dann dort halt ein bekannter Autor geworden. Ich habe ihn gefunden in einem Lexikon-Eintrag. Und dieser Wilhelm Koch hat halt eben diesen Roman verfasst, der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht publiziert wurde. Das heißt, der Trische Volkshund hat ihn vorab quasi bereitgestellt. Ist eine spannende Geschichte. Ich habe da mal reingelesen, kreuz und quer.
Steht ja auch in Klammern nach einer wahren Geschichte.
Ja, genau. Ob die wahr ist, weiß ich nicht. Aber es geht, wie gesagt, um die junge Valeska, die halt eben da offenbar halt einen Mann kennenlernt und ihn, ich glaube, aus dem Gefängnis befreien muss im von Unruhen geprägten zaristischen Russland. Also ich habe mal nachgeschaut, Ende Dezember, soweit reicht unser Band. Da ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. Und leider haben wir den nachfolgenden Band leider nicht.
Fortsetzung folgt eventuell.
Fortsetzung folgt, genau, eventuell.
Aber man merkt auch schon an den ganzen Anzeigen, wie wichtig solche Zeitungen auch als Zeitzeugen sind. Also man kann ja hier extrem viele Sachen nachvollziehen, wie so damals der Zeitgeist war, was den Leuten wichtig war und was auch alles in Trier einfach passiert ist.
Ja, und dass auch damals Meldungen verbreitet wurden, die wir heute übrigens als Medienmacher nicht verbreiten würden. Ich bin da mehrmals über Berichte gestoßen über Suizidfälle, würden wir heute nicht mehr verbreiten. Mann hat sich erhängt in der Scheune oder so. Das ist eine allgemeine Selbstverpflichtung heute im Medienwesen in Deutschland, dass man halt über so etwas in aller Regel nicht berichtet. Es sei denn, es sorgt für großes öffentliches Aufsehen, um zum Beispiel halt eben keine Nachahmer halt eben damit zu motivieren, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute damals beim Volksfront gearbeitet haben, ob das vielleicht nur ein einziger Redakteur war. Aber wir haben ja jetzt nicht nur Anzeigen publiziert, Alexander, sondern ja auch tatsächliche harte Nachrichten.
Ja, interessanterweise für ein so lokales Blatt sind die lokalen Nachrichten wirklich sehr, sehr klein. Also das meiste ist wirklich über Deutschland und aus dem Ausland und dann so eine kleine Spalte, so manchmal vielleicht nur 10 Sätze vermischte Nachrichten, wo es dann wirklich um Trier geht.
Ich vermute mal, kleine Stadt, jeder kennt sich. Warum dann nochmal einmal publizieren, was eh schon jeder weiß? Aber das ist nur eine Vermutung.
Dann haben wir hier zum Beispiel eine Meldung. Beim Trödler auf der Weberbachstraße wurde gestern Abend mittels Einbruch ein Diebstahl verübt, in dem einige Scheiben am Torfenster eingedrückt und verschiedene Revolver entwendet wurden. Wahrscheinlich hatte sich der Dieb die Zeit während des starken Regens zu nutzen gemacht und konnte aus diesem Grunde die Tat unbemerkt ausgeführt haben. Also Crime gab es auch schon immer in Trier und der Volksfreund hat von Anfang an darüber berichtet. Der Band hier war für uns auch mehrere Jahre verschwunden und du hast ihn dann mehr oder weniger wiederentdeckt. Wo war das?
Streng genommen nicht wir, sondern tatsächlich Zufall der Geschichte im Stadtarchiv. Und zwar haben wir ihn offensichtlich ja tatsächlich schon immer gehabt. Er ist ja auch, wie du siehst, immer wieder ausgebessert worden. Aber er ist dann offenbar vor etlichen Jahren mal dem Stadtarchiv übergeben worden und er ist jetzt vor einiger Zeit wieder aufgetaucht, dank dem Stadtarchiv. Und jetzt haben wir ihn wieder zu Händen von uns. Also spannend, wer weiß insofern, was wir noch alles in der Vergangenheit finden können. Aber du hast mich vorhin ja schon mal gefragt, warum haben die jetzt halt eben diese Zeitung den Volksfreund genannt? Warum nicht Tägliche Anzeiger oder zum Beispiel einfach nur Trierer Zeitung? Okay, der Begriff war besetzt. Meine Vermutung ist, die fanden den Titel damals nett. Der war ja, wie gesagt, schon sehr verbreitet. Man hat es ja gesehen, sowohl bei linken Gruppierungen als auch bei rechten Gruppierungen. Der war vielleicht en vogue, weil das halt damals auch oft verwendet worden ist. Und die sahen sich vielleicht auch tatsächlich in dieser Tradition, nämlich so wie Jean-Paul Marat halt eben zugunsten des Volkes halt eben auf Missstände hinzuweisen, zu berichten, was abgeht. Also Jean-Paul Marat hat nicht nur seine Gegner angegriffen. Aber explizit haben sie nie eine Erklärung geliefert. Wir benennen uns jetzt um, weil sowieso. Also spannend, vielleicht finden wir doch noch was dazu.
Aber der Name ist ja tatsächlich auch geblieben. Hat der Volksfreund jemals überlegt, sich umzubenennen?
Er ist tatsächlich mal umbenannt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind, muss man dazu wissen, unter den Nazis verboten worden, 1938. Und nach dem Zweiten Weltkrieg durften wir wieder erscheinen, allerdings nicht unter dem Namen Volksfreund. Wir waren ja hier dann von den Franzosen besetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, und hießen dann Trierische Volkszeitung. Und 1949 erfolgte dann wieder die Rückbenennung auf Volksfreund. Der Verleger der Vorkriegsjahre und der Nachkriegsjahre war der gleiche, Nikolaus Koch. Das war mittlerweile der Enkel des ersten Zeitungsgründers. Der Nikolaus Philippi hatte die Zeitung auch mitgeführt in den ersten Jahren. Er war auch verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Sein Sohn ist dann aus dem Unternehmen dann ausgeschieden. Er hat dann, glaube ich, eine Buchhandlung übernommen. Insofern blieb das dann nur noch dann im Besitz von Koch und seinen Nachfahren. Genau.
Ja, aber wie schon mehrfach gesagt, gab es natürlich noch viele andere Volksfreunde und eben auch einen in den USA. Wie das zustande kam, dass in den USA ein Volksfreund gegründet wurde, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Was genau kannst du uns da schon ein bisschen versprechen?
Ja, also es geht um den Buffalo Volksfreund. Buffalo ist eine Stadt im Nordosten der USA und da ist ein Mann aus unserer Region ausgewandert, Matthias Rohr aus Zermatt. Und dieser Matthias Rohr hat dort bei diesem Volksfreund gearbeitet. Er ist sogar deren Präsident geworden. Und das ist nochmal eine komplett andere Geschichte, die auch mit der Geschichte der Deutschamerikaner zusammenhängt, die damals zu Hunderttausenden in das neue Land aufgebrochen sind, auch aus unserer Region.
Also eine deutsche Zeitung in Amerika in der nächsten Folge. Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne wie immer schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.